Herzlich willkommen zur nächsten Sendung, in der Sie Andrea Marti begleiten wird. Franziskus Maria von Kreuze Jordan war ein römisch-katholischer Priester. Er war Ordensgründer der Salvatorianer und ist seit 2021 ein Seliger der römisch-katholischen Kirche. Wer der Gründer der Salvatorianer war und 1918 in der Schweiz, nämlich in Tafers, gestorben ist, erfahren wir heute im Gespräch mit dem Salvatorianer-Pater Karl Meyer. Und so begrüße ich Sie ganz herzlich, Pater Karl, bei Radio Gloria. Guten Tag, Pater Karl.
Ja, guten Tag, schön, freut mich, dass Sie mich interviewen wollen und gerne erzähle ich etwas von unserem Ordensgründer.
Pater Karl, wer war Pater Jordan?
Sein Taufname Johann Baptist Jordan. Er ist am 16. Juni 1848 in Gurtweil bei Waldshut geboren, und zwar in einer sehr, sehr armen Familie. Seine Eltern haben schon mit Schulden das Haus übernommen und sind nie eigentlich aus den Schulden rausgekommen. Sein Vater war Hufschmied und war dann so angestellt in Waldshut bei einem Hotel, wo dann die Bauern immer gekommen sind, für Gemüse abliefern oder irgendwelche. Dann haben sie ihre Pferde in einem Stall abgegeben und der Vater von Pater Jordan hat dann diese Pferde besorgt. Und so ist er auch einmal dann von einem Hufschlag geschlagen worden, so dass er das Bein verloren hat und eine Seitenwunde bekommen hat, die nie mehr gesund geworden ist, hat immer geeitert. Und Pater Jordan hat also eigentlich seinen Vater also nur als invaliden Vater erlebt. Er war dann 16 Jahre alt, als sein Vater schon gestorben ist. Sein älterer Bruder, der Martin, der ist schon vor der Ehe auf die Welt gekommen, weil die Eltern hatten kein Geld, nur zum Heiraten. Pater Jordan ist dann nach der Ehe auf die Welt gekommen und der dritte dann, der Eduard, dann richtig auch. Sein älterer Bruder hat eigentlich Beruf lernen können und Maurer, war verheiratet, hat ein Kind bekommen und das Kind ist aber bald gestorben. Und nicht sehr lange darauf ist auch seine Frau gestorben. Dann ist er schon ein bisschen in Depressionen gefallen, hat dann ein zweites Mal geheiratet und die Ehe ist auch kinderlos geblieben. Und diese Frau ist auch wieder relativ früh gestorben, sodass dieser Mann dann so eigentlich eher in Depressionen gefallen ist und nicht mehr richtig arbeiten konnte. Und das Geld, das er verdient hat, um etwas Schulden abzuzahlen, ist dann einfach noch fast verloren gegangen. Der jüngere Bruder, der hat Fischer gelernt, hat dann in der Schweiz drüben in Hotels ein bisschen Fische verkauft, aber scheinbar muss er auch nicht immer sehr ehrlich gewesen sein, sodass er auch hier und da mal sitzen musste. Also die Familie war nicht eine glorreiche Familie in dem Dorf, sondern wirklich eine sehr arme Familie, nicht sehr geachtet. Die Mutter, die Notburger, muss sehr eine einfache, fromme Frau gewesen sein, die hat dann irgendwo durch Putzen und Wäsche machen ein bisschen etwas verdient. Die waren so arm, dass Pater Jordan damals als Bub noch hier und da in der Schule gestreikt hat und in Fischen gegangen ist, damit er etwas heimbringen konnte zum Essen für die Mutter. Er ist dann, was bei Johann Baptist Jordan, so hat er noch geheißen, Johann Baptist, er hat dann bei der Erstkommunion mit 13 Jahren, muss er ein besonderes Erlebnis gehabt haben. Er war früher ein sehr lebendiger Bub, hat immer viele Streiche gemacht, auch in der Schule, die Mitschüler zum Lachen gebracht, indem er schnell etwas an die Tafel gezeichnet hat, in irgendeine Karikatur und so. Aber nach dieser Erstkommunion ist er eigentlich ernster geworden, hat sich öfters zurückgezogen, in Stille, auch ins Gebet, allein sich zurückgezogen, hat sich dann auch sehr interessiert für religiöse Sachen, Bücher. Zu Hause hatten die keine Bücher, aber ein Nachbar von ihm, von einer Mühle, hat Bücher gehabt und hat er dort Bücher holen können, religiöse Bücher oder Legenden oder Heiligenberichte und so, die hat er gerne gelesen. Er muss bei der Erstkommunion, es war auffallend, dass er plötzlich so zerstreut war und der Kopf scheinbar hin und her gedreht hat. Und dann hat man ihn gefragt, was ist denn los gewesen? Und dann hat er nur so gesagt, dass eine Taube bei ihm vorbeigeflogen. Er hat das auch nie später richtig erklärt, was es war. Aber auf jeden Fall war es auffällig für alle Menschen, Leute damals, dass er etwas anders geworden ist und irgendwie also religiös getroffen worden ist, sodass er da schon die Idee hatte, Priester zu werden. Aber er konnte natürlich dann nicht studieren, weil sie kein Geld hatten. Und so hat er zuerst den Malerberuf gelernt. Er ist ein Maler, Tapezierer geworden, hat die Prüfung bestanden und ging dann auf die Walz durch Liechtenstein und auch Richtung Baden, also durch Deutschland bis hinauf in den Norden ist er gekommen und hat überall dann die religiöse, soziale Not der Menschen gesehen. Es war Kulturkampf in Deutschland, die Religion war unterdrückt, die Kirche konnte nicht frei arbeiten. All das hat er erlebt und gesehen auf seiner Walz. Er war Kolbings Sohn auch, hat sich Kolbing angeschlossen damals, diesem jungen Verein. Und dann später, also konnte er dann doch studieren, es hat ihn ständig immer mehr begleitet, dieses Drang, Priester zu werden, etwas zu tun für das Reich Gottes. Und so ist er dann, hat er dann schon früher schon zu Hause noch Nachhilfestunden genommen von einem Pfarrer, hat ihn etwas unterrichtet in Latein und Griechisch, sodass er dann ins Gymnasium dann Klassen überspringen konnte. Hat dann die Matura gemacht, er hat mit 20 Jahren das Studium dann angefangen, hat dann die Matura gemacht, hat dann in Freiburg im Breisgau Theologie studiert. Er wurde dann im St. Peter im Schwarzwald zum Priester geweiht am 21. Juli 1878. Und der Bischof hat ihn dann nach Rom geschickt. Der Bischof hat gewusst, hat er ja vernommen, dass er sehr sprachbegabt ist. Er konnte ihn auch nicht einsetzen damals und so hat er ihn nach Rom geschickt zum Studium von orientalischen Sprachen. Syrisch, Armenisch, Koptisch, Arabisch, Hebräisch. All diese Sprachen hat er gelernt und noch viele andere dazu später. Die Primiz konnte er natürlich nicht in seiner Heimat feiern, so wollte sie in Einsiedeln. Er war öfters in Einsiedeln scheinbar und hat seine Primizbildchen angeschrieben, erste Heilige Messe, Einsiedeln. Aber irgendwo haben die in Einsiedeln etwas nicht richtig notiert gehabt und der Tag war dann besetzt von einem anderen Priester, so musste er dann kurzfristig umdenken und hat dann die Primiz in Döttingen gehabt, im Kanton Aargau, also nicht weit von Waldshut entfernt, hat er dann die Primiz gehalten. Ja, und dann eben ist er nach Rom gekommen, dann in dem Zusammenhang ist er dann auch ins Heilige Land geschickt worden von einer Organisation und hier muss er dann ein ganz besonderes Erlebnis gehabt haben auf dem Libanon, zwar das Erlebnis von dem Wort, also Johannes-Evangelium 17,3, das ist das ewige Leben, dich den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das ist sein Motiv gewesen, seine tiefste, da hat er einen richtigen Anstoß bekommen durch dieses Wort, das er da gelesen hat. Und das ist praktisch, kann man auch sagen, ein Stück weit die Spiritualität von uns Salvatianen geworden. Zu verkünden den Menschen, allen und überall, das ewige Leben. Und das kann man erreichen, indem man eben Jesus Christus als den Sohn und Erlöser erkannt und anerkennt. Und in dem Sinn hat er dann eben auch dann den Orden gegründet, nach vielen, vielen Gesprächen und Nöten und Unsicherheiten. Und er war von Natur aus eher so ein nüchterner Mann, etwas depressiver anlagt. Er war nicht in dem Sinn zum Vergleichen zum Beispiel mit einem Don Bosco oder so, er war eher so ängstlich in einem gewissen Sinn auch. Aber auf der anderen Seite einen ungeheuren Drang in sich gespürt und auch ein sehr starkes Bewusstsein später, auch ich bin der Ordensgründer und nur wenn die Mitglieder in meinem Geist arbeiten, dann wird der Orden Bestand haben, dann wird er weitergehen. Und wenn wir untreu werden, seine Spiritualität, dann wird auch der Orden untergehen. Auf der einen Seite eben dieses starke Selbstbewusstsein, dass er Ordensgründer ist. Da war er einmal der jüngste Ordensgründer aller Zeiten damals. Auf der anderen Seite eben immer wieder diese Ängstlichkeit. Er musste sich immer wieder selber Mut zusprechen. Er musste immer wieder sich zusprechen, sei freundlich, zeige innere Zufriedenheit und so. Er musste sich immer wieder so Mut zusprechen. Nach vielen, vielen Gesprächen und Gebeten und so hat er auch vom Papst Leo dem 13. noch den Segen bekommen für seine Pläne und hat dann am 8. Dezember um befleckte Empfängnis hat er dann den Orden in Rom gegründet, zuerst mit dem Namen Apostolische Lehrgesellschaft. Später, weil das Apostolisch mit dem Heiligen Stuhl irgendwo in Konflikt war, hat es dann Katholische Lehrgesellschaft genannt. Und ein paar Jahre später hat er dann den schönen Namen bekommen, Gesellschaft des göttlichen Heilandes. Salvatorianer, Societas Divini Salvatoris, darum der Name Salvatorianer. Sein Ideal war natürlich eine totale, also mit allen Mitteln, mit allen Möglichkeiten, das Wort Gottes verkünden. Er wollte eigentlich nie eine Spezialisierung von einem Orden. Er hat Kontakt gehabt mit Don Bosco, Jugendarbeit, viele Jahre Kontakt gehabt mit dem Pater Jansen von den Steilern, mehr Mission. Natürlich hat er auch in Fribourg dann die Presbyterapostolat kennengelernt und so weiter. Aber er wollte eigentlich in dem Sinn nie eine Spezialisierung, sondern allen und überall und mit allen Mitteln, welche die Liebe Christi eingibt. Und sein Denken war universal, das immer und überall, das war so sein Schlagwort, das er immer wieder gesprochen hat. Für ihn gab es keine Nationalitäten, für ihn gab es keine, er hat einmal gesagt, keine Deutschen oder Franzosen oder Chinesen, wir alle sind Brüder. Das war ein sehr großes Denken. Er hat auch immer einen Globus auf dem Pult gehabt. Für mich ist das schon das ein Wunder, wie aus diesem Dorf, aus dieser Familie, die ja wirklich nur das Dorf gekannt hat, ein Mann entstanden ist, hervorgekommen ist, mit einem solch universellen, weiten Denken, mit einem wirklich weltweiten Denken, grenzenloses Denken. Und das ist schon von mir auch das Wunder. Ja, und dann eben in diesem Aufgabe wollte er natürlich auch die Frauen haben, das war für ihn dann sehr wichtig und hat dann auch eine Schwesterngemeinschaft gegründet, ein Jahr darauf mit einer Schwester Franziska Streitl. Aber die war Franziskanerin, war ausgetreten, aber scheinbar war ihr Austritt noch nicht saniert und sie war sehr streng. Sie hat so fast die Berufung gehabt, die ganze franziskanische Bewegung zu renovieren. Nicht ganz auf der Linie vom Pater Jordan. Und dann wurde ihm dann, ein Jahr oder zwei Jahre später, wurde ihm Pater Jordan diese Schwesterngemeinschaft weggenommen. Aber sie existiert heute noch. Dann hat er dann, weil er auch schon ganz früh wollte, er Laien um sich haben und das Laienapostolat fördern. Da war auch unter dieser Gruppe ganz am Anfang eine Frau dabei, eine adelige Dame von München-Gladbach, eine Gräfin von Wüllenweber. Und die hat sich ihm damals schon angeschlossen, so als Laienhelferin und so. Und die war reich, die konnte auch dann sich ein ehemaliges Benediktinerinnenstift kaufen in München-Gladbach und die wollte das Haus zur Verfügung stellen zur Ausbildung von religiösen Frauen oder Missionarinnen, also einfach Frauen, die sich kirchlich engagieren. Und die hat eben gesucht, jemand, der das mit ihr das machen würde. Sie hat viele Jahre auch Kontakt gehabt mit dem Pater Jansen, mit dem Steiler Gründer. Der wollte damals komischerweise noch keine Schwesterngemeinschaft gründen, obwohl er später dann auch eine gegründet hat. Und so ist dann, nachdem Pater Jordan diese Schwestergemeinschaft weggenommen wurde, hat er dann sich wieder an diese Theresia von Hüllenweber, so hat sie geheißen, gewandt und hat dann mit ihr zusammen am 8. Dezember 1888 die Schwesterngemeinschaft gegründet, die Kongregation der Schwestern vom göttlichen Heiland oder eben Salvatorianerinnen.
Nach diesem wunderschönen Salve Regina-Lied von Einsiedeln, wo Pater Jordan seine erste Regel geschrieben hat, freuen wir uns nun auf die weiteren Gedanken von Salvatorianerpater Karl Meyer aus Fribourg über den selig gesprochenen Pater Jordan. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude.
Die Schwesterngemeinschaft hat er gegründet mit der Hilfe von dieser adeligen Dame von Mönchengladbach, Theresia von Hüllenweber. Und sie hat dann den Ordensnamen Mutter Maria von den Aposteln angenommen und ist 1956 vom Papst Paul VI. Selig gesprochen worden. Die Schwesterngemeinschaft ist dann auch sehr schnell aufgeblüht und es waren eigentlich immer, wir haben viel dann zusammengearbeitet. Die erste Ordensregel oder die Ordensregel für die Schwestern war praktisch die gleiche wie für uns Männer. Er hat sie auch Apostelin genannt, diese Frauen, und also war eigentlich sehr, sehr modern damals. Auch dann eben mit den Laienbewegungen. Aber damals, es war auch kirchenrechtlich nichts so Festes da, um so etwas weiter zu organisieren. Und vielleicht war auch Pater Franziskus Jordan auch nicht so der große Organisator, damit das richtig ins Leben gekommen ist, diese Laienbewegungen. Nach dem Konzil haben die Orden ja den Auftrag bekommen, sich wieder an die Wurzeln zu erinnern und zurückzugehen und wieder die eigentliche Spiritualität des Ordens zu finden. Und so wurde dann auch wieder die Laienbewegung in unserem Orden ins Leben gerufen. Das sind also da jetzt eine, die nennen sich Laiengemeinschaft des göttlichen Heilandes. Sie sind inzwischen auch ungefähr 1000 Mitglieder, sehr aktive Leute. Für uns manchmal ein Beispiel, wie sie sich einsetzen. Und vor allem auch, wie sie auch unseren Gründer, den Pater Franziskus, auch verehren. Also wir sind jetzt inzwischen drei Mitglieder, drei Familien, also drei Gruppen geworden. Dann das ist salvatorianische Familie, Patres, also Männer, Schwestern mit dem Ordensprofess und dann eben die Laien. Ja, der Orden hat sich dann sehr schnell ausgebreitet unter dem Pater Jordan. Er hat selber dann schon eine Reihe Häuser gegründet, in Europa und auch in Amerika, in Südamerika, Ecuador, dann Kolumbien, Brasilien und so weiter. Er hat immer mit großen Schulden die Häuser aufgebaut, ist deswegen auch sehr in Verruf gekommen zum Teil, auch in Zeitschriften. Auch von eigenen Mitbrüdern haben ihn dann zum Teil ein bisschen verachtet, weil er einfach irgend so was gegründet hat, ohne dass er manchmal auch genug Geld, vor allem kein Geld hatte, aber auch manchmal auch nicht einmal genug Leute, um etwas richtig weiterzuführen. Er war so vielleicht in dem Sinn ein großer Idealist, aber manchmal vielleicht für die Mitbrüder damals nicht alle immer der große Realist. Aber er hat gearbeitet in einem unglaublichen Gottvertrauen. Da werden Sachen erzählt, wie er plötzlich wieder zu Geld gekommen ist. Oder weil kommt jemand zu ihm und verlangt das Geld zurück, das er geliehen hat. Pater Jordan sagt, ja, warte bis Mittag, schau, dass ich es vielleicht Nachmittag geben kann. Und dann ist das Wunder geschehen, dass jemand das Geld gebracht hat und er konnte die ganze Summe zurückzahlen. Solche Dinge sind dann öfters auch passiert, sodass eigentlich dann doch letztlich niemandem etwas dem Sinn schuldig geblieben ist. Vielleicht noch etwas von seiner Jugend her. Also sein Studium in Freiburg im Breisgau, da war in Freiburg 1875 ein Katholikentag. Und da ging es um die katholische Presse, das Presseapostolat. Das war damals modern, sehr das Neueste in der Kirche drin. Und da hat sich natürlich, war auch Pater Jordan als Student dabei und hat da den Joseph Jordere getroffen, der in Fribourg, in der Schweiz, schon das Presseapostolat angefangen hat. Und er ist dann in den Ferien mit Jordere zurück nach Fribourg gegangen, hat dann für ihn Werbung gemacht, in Frankreich vor allem. Und zwar Werbung gemacht und sich eingesetzt, bis er fast, wie er selber einmal sagt, die Nerven fast verloren hat, dass er fast nervenkrank geworden ist. So hat er sich engagiert. Mit ihm zusammen war dann noch der Evarist Kleiser, auch einer vom Badischen aus der Gegend von Pater Jordan. Der ging auch mit dem Jordere nach Fribourg. Der hat auch für ihn Propaganda gemacht, aber vor allem dann in Richtung Deutschland. Auf jeden Fall war hier das Presseapostolat diese jungen Leute voll begeistert für dieses Apostolat. Und dann hat auch der Jordere hat ja dann auch die Zeitungen gegründet, Liberté und Freiburger Nachrichten. Ja, und dann ist er dann wahrscheinlich ein bisschen mehr politischer geworden. Und so haben sich die beiden dann auf jeden Fall von ihm getrennt. Evarist Kleiser ist in Fribourg geblieben, hat er dann das Canisius-Werk gegründet, die Canisius-Schwestern. Und Pater Jordan ist ja dann eben nach Rom, hat in Rom unsere Gemeinschaft gegründet. Interessant auch schon, 3 Monate vor der eigentlichen Gründung hat er schon ein Brescia-Produkt herausgegeben. Also das Brescia war für ihn etwas ganz Entscheidendes damals für sein Apostolat. Während der Friburger Zeit hat er auch den Georges Pitot kennengelernt, der nachmalige Gründer der Universität Fribourg. Und er war ja dann auch, ist dann auch Staatsrat geworden. Und wie Pater Jordan in Rom die Gemeinschaft gegründet hatte, hat Pitot ihm nach Rom geschrieben, ob er nicht ein paar Studenten hätte für seine Universität, damit die Universität möglichst schnell einen internationalen Charakter bekommt. Und er hat damals so viele junge Leute gehabt in Rom und die auch das römische Klima nicht immer so gut vertragen haben, hat er eine Gruppe nach Fribourg geschickt und Georges Pitot hat ihnen eine Wohnung angeboten an den in der Reichengasse in Fribourg. Und dann später noch hat Pitot wieder ihn angefragt für die Hilfe für ein verwahrlostes Erziehungsheim für schwer erziehbare in Tronias, die Romo, Kolonie San Nicola. Die ist ganz verwahrlost gewesen und dann hat Georges Pitot Pater Jordan angefragt, ob er jemand hätte, der das Haus übernehmen könnte, dieses Institut. Und tatsächlich hat Pater Jordan dann auch, es war natürlich auch sicher immer der Fügung Gottes, einen sehr begnadeten Erzieher gehabt, Pater Konrad Hansknecht, der dann dahin gegangen ist mit anderen Mitbrüdern und vor allem auch Ordensbrüder, also nicht Priester, aber auch Brüder. Und dann später auch schon bald die Schwestern hat er dann das Tronians geschickt und so haben die dann diese Kolonie San Nicola wieder aufgebaut und wieder auf die Höhe gebracht. Damals das erste Apostolat in der Schweiz damals und es war natürlich auch ganz im Sinn von Pater Jordan, diese Kolonie San Nicola Erziehung für Kinder und das war ja auch immer auch in seinem großen Programm, in seinem Erziehungsprogramm oder in seinem Glaubensprogramm, vor allem Kinder und Jugendliche zu erziehen zum Glauben. Es war vielleicht dann der Nachteil, dass wir dann natürlich in der Schweiz aus diesem Haus kaum Ordensnachwuchs bekommen haben. Weil andere Orden, die im letzten Jahrhundert gegründet sind und in die Schweiz gekommen sind, haben meistens mit einem privaten Gymnasium angefangen, mit einem Abitur, das dann für die Theologie gültig war. Und haben so in guten Zeiten etwas mehr Nachwuchs bekommen. Hingegen unser Orden, Pater Jordan, hat eben mit diesem Erziehungsheim angefangen und gab es keinen Nachwuchs. Aber dann haben wir irgendwann gesagt, ja, wenn wir in der Schweiz Nachwuchs haben möchten, müssen wir doch auch irgend so eine Schule gründen für sowas. Oder? Und dann wurde dann 1938, hat man dann hier im Kanton Zug auf dem Gottschalkenberg ein altes, verwahrloses Sporthotel gefunden, das dann umgebaut oder renoviert wurde zu einem Progymnasium. Da haben wir da oben die Paters dann, waren auch Deutsche dabei, natürlich ein Progymnasium 3 Jahre gehabt. Und nach diesen 3 Jahren sind die Buben dann nach Fribourg geschickt worden, in das Haus, das wir damals eben auch in Fribourg schon hatten, und um die Matura zu machen im Collège Saint-Michel in Fribourg. Und ja, das ging dann 20 Jahre, haben wir den Scott Schalkenberg gehabt, dann wurde es verkauft, dann wurde auch das alte Haus in Fribourg im Stalden unten verkauft, wo kein Spielplatz und nichts möglich war. Und wir haben dann 1957 auf dem Schönbergquartier, also bis zum Stadtrand, eine Liegenschaft konnte die kaufen und dann mit dem Erlös von den beiden Häusern das Haus neu bauen, das wir jetzt haben in Fribourg, Schönberg. Ein Pastella Fore 5, da wo wir jetzt wohnen. Pater Jordan war ja dann, war also in Rom, hatte das war sein großes Anliegen, das Zentrale vom Orden in Rom zu machen. Und kurz vor der Gründung war er in Fribourg, also in der Schweiz wieder. Und beim Grab vom heiligen Petrus Canisius. Und da hat er seine erste Zeitschrift, wie gesagt, schon vor der eigentlichen Ordensgründung, hat er ja die Zeitschrift Missionär herausgegeben und hat dann ein Exemplar mitgenommen nach Fribourg und hat es auf den Altar in der Grabskapelle vom heiligen Petrus Canisius gelegt und das ganze Presseapostolat unter den Schutz vom heiligen Petrus Canisius gestellt. Er hat eine kleine, gar nicht unwichtige kleine Nebensache, diese Begegnung, aber dann am Grab vom heiligen Petrus Canisius. Bezüglich Presseapostolat, wie gesagt, das war für Pater Jordan, für Pater Franziskus Jordan, das große Anliegen, das er damals beim Katholikentag in Freiburg im Breisgau kennengelernt hat und deshalb ja auch, wie schon gesagt, mit dem Herrn Schorderer nach Freiburg gegangen ist. Und schon 3 Monate vor der Ordensgründung, im September 1881, hat er die erste Zeitschrift herausgegeben mit dem Missionär und hat dann diese erste Nummer dann eben in Freiburg beim heiligen Petrus Canisius auf den Altar gelegt. Das Presseapostolat ist dann eigentlich so wirklich nebst der Erziehungsarbeit in unserer Schweizer Provinz die Hauptaufgabe gewesen. Vielleicht nur als kleines Beispiel. Also es hat angefangen in Freiburg, war der erste Verlag. Und dann sind sie 1929 nach Solothurn gezogen und seit 1948 in Zug. Bereits 1921 wurden in der Schweiz verkauft 18.000 Apostelkalender, 15.000 Mannerkalender und 5.000 Salvatorkalender. Und dann in Zug wurde verkauft im Jahre 1961, das war eigentlich ein bisschen der Höhepunkt, 53.000 Missionär, 18.000 Manner, 20.000 Apostelkalender, 20.000 Mannerkalender sowie 10.000 Salvatorkalender. Also das Presseapostolat hat uns sehr eingenommen, aber das war alles möglich dank den Brüdern, die unermüdlich geworben haben und auch im Verlag damals gearbeitet haben, natürlich ohne Computer und alles. Die Brüder haben sehr viel geleistet in unserem Vikariat, auch im Erziehung St. Tronians, die Brüder, die ja alle auch eine abgeschlossene Lehre hatten und die Jungen dort auch eine Lehre machen konnten. Von all diesen Zeitschriften ist übrig geblieben der Salvatorkalender. Den möchten wir natürlich behalten. In seiner Art und Form ist er sicher einzigartig. Er hat immer hinten eine religiöse Betrachtung oder ein Gebet. Und vorne im vorderen Teil sind seine Wochenblätter. Das sind vor allem immer wieder die Heiligen angegeben. Am Sonntag auch die Liturgie, was die Lesungen und so weiter. Also so ein sehr schöner religiöser Kalender, den ich ganz gerne empfehlen möchte, allen jenen, die sich auch ein bisschen religiös immer wieder auch auf Trab halten möchten. Pater Jordan war dann sehr viel natürlich auch immer unterwegs als Ordensgründer und für Neugründungen. Er hat eine unglaubliche tiefe Verehrung auch zu Maria gehabt. Das war für ihn äußerst wichtig. Maria, er hat alle Anliegen immer wieder ihr empfohlen. Er hatte kleine Zettelchen geschrieben, von denen existieren scheinbar noch Hunderte, in denen er die immer wieder Maria in die Hand gelegt hat. Vielleicht die Sorge von einem Namen, von einem Mitbruder. Da hat er den Namen geschrieben und einfach den in die Hand von der Mutter Gottes gelegt. Also eine Fatima Mutter Gottes. Sein Verhältnis zu Maria war nicht theologisch, sondern wirklich kindlich, wie ein Kind zu einer Mutter. So ganz einfach und schlicht, aber ganz tief. Er war auch ein sehr, das ist noch sehr wichtig zu sagen, das hätte ich vorher schon sagen sollen, was für ihn sehr wichtig war, die Heilige Schrift. Er hat praktisch die ganze Ordensregel aus der Heiligen Schrift genommen, die erste Ordensregel. Oder wie gesagt, das Erlebnis, Johannes 17,3, das ist das ewige Leben, das alle ihn erkennen, den er gesandt hat, Jesus Christus, den Heiland der Welt. Er hat ganz aus der Heiligen Schrift gelebt. Da hat immer gesagt, die Heilige Schrift, was sollte sie nie aus der Hand legen? Es sollte sogar sein, wenn du mal aufwachst, dass die Heilige Schrift noch neben dir im Bett liegt. Also das war für ihn, das Wort Gottes war für ihn so entscheidend. Dann die Eucharistie auch. Da hat er auch wunderschöne Worte geschrieben in seinem Tagebuch. Übrigens, wir haben von ihm keine Bücher geschrieben, nichts. Aber wir haben von ihm sein geistliches Tagebuch, das er für sich geschrieben hat, und nicht zur Veröffentlichung, aber das ist das Buch, das uns jetzt eigentlich die ganze Spiritualität von ihm verrät. Sein ganzes Empfinden, seine Denken, seine ganzen Sorgen und Fragen, die er immer wieder hier notiert hat. aber eben unter anderem auch wunderschöne, fast hymnenartige Aussagen über die heilige Eucharistie. Dann natürlich auch das Kreuz. Hatte darum auch den Namen Maria vom Kreuz angenommen. Das war für ihn auch da drin wunderschöne Worte geschrieben, also wo man merkt, das kann, so kann eigentlich nur ein Mystiker schreiben. Gell? Das Kreuz ist ein Heil, das Kreuz ist eine Freude, das Kreuz ist eine Hoffnung und so weiter. Und in dem Sinn wirklich, kann man sagen, war schon eigentlich Mystiker auch. Dann als Deutscher konnte, war es ja der Erste Weltkrieg gekommen und als Deutscher konnte er nicht in Rom sein. Dann hat er sich entschieden, wieder nach Fribourg zu gehen, zurück in die Schweiz, wo noch Évariste Kleiser, sein alter, ehemaliger Freund von früher, gelebt hat, der Gründer von Canisius Werk, und war mit dem zusammen, auch habe ich mich getroffen. Dann war sein Lieblingsspaziergang nach Bürgler auf, nach Bourguignon, die Wallfahrtskapelle. So, 3 Jahre war er hier, der Generalleitung, aber war nicht unten in Fribourg in Stalden, sondern in Davers, Mackenberg. Das ist heute ein Haus, sieht noch ganz ähnlich aus wie damals, ein Alters- und Pflegeheim. Mackenberg, das war der, während 3 Jahren, während der Ersten Weltkrieg, war die Generalleitung dort. Aber es war praktisch nur die Generalleitung da. Pater Jordan hat im Stalden unten gewohnt, gelebt. Und da war damals keine gute Luft und er ist immer mehr krank geworden, hat Atembeschwerden bekommen. Da hat der Arzt dann geglaubt, er sollte ein bisschen aufs Land. Und dann ist er nach Tavers gekommen, ins Armenhaus. Wirklich, hat er auch gesagt, das ist sein Wort, jetzt bin ich unter den Armen. Und ist dort gepflegt worden, aber nicht mehr lange, gab nur gut 2 Wochen. Die Vinzentinerinnen waren da und er hat noch einen Mann gehabt, einen Speziellpfleger für ihn. Und ist dann hier da in dem Tavers, in dem Armenhaus gestorben. War auch wieder typisch für ihn. Er hatte schon eine ganze Reihe Schwestern gehabt, Paters gehabt. Es war einzig die Generalleitung da. Von den Schwestern war noch niemand da. War also in den fremden Schwestern, in einem fremden Haus. Auch hier wieder in völliger Armut, praktisch wie sein Leben begonnen hat, hat es auch geendet. Aber man hat ihn sehr schnell dann eigentlich auch als Heiligen verehrt. Und vor allem die Schwestern, die Vinzentinerinnen, haben gleich gesagt, jetzt ist ein Heiliger gestorben. Und wurde dann in Davos in der Kirche begraben. Dann ein spezielles Grab dann schon bekommen auch. Es waren, soweit es möglich war, auch andere Ordensleute da, und der Bischof von Fribourg war da bei der Beerdigung und so. Und und dann hat eigentlich auch die Verehrung angefangen. Dann bald sind so die Leute ganz gern zu ihm aufs Grab gegangen, um zu beten mit verschiedenen Anliegen. Aber der damalige Generalobere, Pater Bonaventura Schweizer, der hat gehört ins Zentrum vom Orden, ins Zentrum der Kirche. Dann hat man ihn 1956 in Tavers exhumiert und nach Rom überführt, ins Mutterhaus, das Generalatshaus. Und da war er eigentlich ein bisschen versteckt. Und die Verehrung ist auch nicht mehr so stark gewesen dann nachher. Und vielleicht hat das auch damit beigetragen, dass die Seligsprechung auch etwas länger gedauert hat. Aber das ist sicher alles jetzt gut so. Er ist dann, der Seligsprechungsprozess hat man dann ungefähr in den 30er Jahren mal angefangen und ging dann einfach so ganz langsam vorwärts. Entscheidend war ja dann für die Seligsprechung ein Wunder. Es gibt ganz zahlreiche Gebetserhörungen, aber die sind natürlich noch keine Wunde. Vor etwa 3-4 Jahren wurde eine etwas eingereicht zur Kontrolle, dass wir der Orden geglaubt hat, das könnte ein Wunder gewesen sein. Aber diese Ärztekommission, es ist eine neutrale Kommission, also nicht unbedingt gläubige Leute nur, sondern wirklich neutral, die haben dann entschieden, ja, es ist wie ein Wunder, aber es ist doch keins, man kann es auch irgendwo mal erklären. Jetzt wurde dann doch später dann wieder ein Wunder eingereicht, und zwar von ein Kind in Brasilien war das. Die Eltern haben ein Kind erwartet und alle Ärzte haben gesagt, dass das Kind körperlich nicht normal auf die Welt kommt. Das war eigentlich von allen Ärzten bewiesen. Und dann hat sich dann eine Gebetsgruppe, die Laien-Salvatorianer und die Familie zusammengetan und haben zu Pater Jordan gebetet, dass das Kind gesund auf die Welt kommt. Und das ist tatsächlich am 8. September, das ist der Todestag von Pater Jordan, Fest Maria Geburt, ist das Kind dann am 8. September kerngesund auf die Welt gekommen. Und ja, es war jetzt die Familie mit diesem Kind, war jetzt auch in Rom bei der Seligsprechung anwesend. Jetzt heißt in der Regel, der Zweck der Gesellschaft, Verkündigung, Verteidigung und Stärkung des katholischen Glaubens auf der ganzen Welt, wo immer ihr diese Aufgaben von der göttlichen Vorsehung anvertraut wird. Daher ist sie bestrebt, in mündlicher und schriftlicher Verkündigung zu erreichen, dass alle Menschen mehr und mehr den allein wahren Gott erkennen und den er gesandt hat, Jesus Christus. Und das zweite Wort, was auch wichtig ist für Pater Jordan, das Weihnachten ist ja unser Patrozinium, oder? Das Wort von Titus 3, Gottes Güte und Menschenliebe ist uns in Jesus Christus erschienen. In ihm, dem einen und wahren Heiland der Welt, Salvator Mundi, sind alle Menschen zur Vereinigung mit Gott und zur Einheit untereinander berufen, um so Gottes Volk zu bilden. Die Arbeiter Salvatorianer heute, praktisch eben im Sinne von Pater Jordan, ist es eigentlich nicht begrenzt, sondern Salvatorianer arbeiten, vor allem in großen Missionsgebieten, Schulen, Pfarreien, Spezialseelsorgen von Militär bis zum Gefängnis und so weiter. Und dann haben wir eben Gymnasien, Pfarreien und so, also praktisch in jedem Bereich, das irgendwo mit Seelsorge zu tun hat, kann man Salvatorianer treffen. Gell? Es sind ungefähr jetzt, wir arbeiten, die ganze salvatorianische Familie arbeitet in 48 Ländern mit ungefähr alle zusammen 3.100 Mitglieder. Also in jeder Zweig hat gut 1.000 Mitglieder, um 1.000 rum oder 1.000, etwa 1.100 oder so. Patres, auch die Schwestern und die Laien. Also kann man sagen, ja, sind gut, also 3.200 ungefähr, sagt man heute, ja, in 48 Ländern. Soweit mit meinen Gedanken, meine Darstellung von unserem verehrten Gründer, Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan. Ich bin glücklich, dass ich Ihnen etwas über ihn erzählen konnte. Ich habe nicht schriftlich direkt den Vortrag vorgeschrieben gehabt, sondern darum ist vielleicht manches etwas durcheinander gekommen oder nicht immer ganz so nach der Reihe, aber hat etwas spontan, wie es mir gerade so eingefallen ist. Ich wünsche Ihnen allen, jetzt, die das gehört haben, Gottes Segen und Sie dürfen ruhig auf Pater Franziskus, auf den seligen Franziskus Maria Jordan vertrauen. Er kann wirklich unser Helfer und Fürbieter sein. Und ich wünsche Ihnen auch jetzt Gottes Segen für Ihren weiteren Lebensweg. Segne Sie alle, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Danke vielmals.
Ich danke Ihnen vielmals, Pater Karl Mayr. Das war ein sehr schönes Porträt über den seliggesprochenen Pater Jordan. Und Radio Gloria wünscht Ihnen und einfach der ganzen Gemeinschaft in Freiburg reicher Gottessegen und möge der selige Pater Jordan bei unserem Herrn ein treuer Fürsprecher für Ihre Anliegen und die Anliegen aller Salvatorianer auf der ganzen Welt sein. Herzlichen Dank, Pater Karl Mayr.
Dankeschön, sehr gern geschehen. Alles Gute. Danke.
Das war die schöne Sendung über den seliggesprochenen Salvatorianer Pater Jordan. Man sagte dem Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie auch berührt wurden in Ihrem Herzen mit diesen tiefen Gedanken von Pater Karl Mayr. Und so verabschiede ich mich von Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen reicher Gottessegen. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll. Ihre Andrea Marti.